Ist der menschliche Körper in der Lage, sich selbst von jeder Krankheit oder Verletzung zu heilen? Was glauben Sie? Der menschliche Körper ist natürlich in dem Zustand der sogenannten Selbstregulierung. Der biologische Begriff dafür ist Homöostase. Das ist also unser natürlicher Zustand. Und nichtsdestotrotz sind 5% der Genmutationen, die mit Krankheiten in Verbindung stehen, absolut durchdringend. Was bedeutet, dass wir derzeit nicht wissen, wie wir ihren Ausdruck wirklich verhindern können. 5%. In diesen 5% gibt es eine 1-zu-1-Beziehung zwischen der Genmutation. Also eine Mutation ist ein Fehler, wie eine Art Tippfehler im Gen, was sozusagen das Wort, das Fleisch wird. Bei diesen 5% verstehen wir aktuell nicht, wie Selbstregulierung oder Heilung funktionieren könnten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Genmutation, die Angelina Jolie für Brustkrebs hatte. Aber die meisten Genmutationen sind nicht so. Und das schließt Krebs mit ein, Autoimmunerkrankungen, degenerative Erkrankungen und sogar die Neigung zu Entzündungen und Herzerkrankungen und Infektionen. Die meisten davon werden im Grunde davon beeinflusst, wie wir das Leben erleben. Und nicht nur, wie wir das Leben erleben, sondern auch, wie wir unsere Lebenserfahrung deuten. Sie sagen in Supergene, dass wir die Nutzer sowohl unseres Gehirns als auch unserer Gene sind. Ja, jede Erfahrung, die wir machen, beispielsweise die Erfahrung, die wir jetzt hier gerade machen, während wir miteinander sprechen und auf diese wunderschöne Landschaft blicken, den Ozean sehen, das ist ein Wahrnehmungserleben. Aber man kann auch ein mentales Erlebnis haben, also Gedanken, Gefühle, Emotionen, Sehnsüchte. Wo findet diese Erfahrung also statt? Nun, die einfachste Antwort ist, sie findet in der Wahrnehmung statt. Doch wo liegt das Bewusstsein? Nun, diese Frage lässt sich nur schwer beantworten und in der Wissenschaft nennt sich das das schwierige Problem des Bewusstseins. Bewusstsein ist formlos, es hat keine Form. Alles Materielle hat eine Form. Ihr Gehirn hat eine Form, ihr Körper hat eine Form, ihre Gene haben eine Form. Dieses Mikrofon hat eine Form. Alles hat irgendeine Form, aber das, worin all diese Erfahrungen stattfinden, was Bewusstsein heißt, das hat keine Form. Und weil es keine Form hat, hat es keinen Ort in Raum und Zeit. Und deshalb glauben manche von uns, dass Bewusstsein nicht in der Raumzeit liegt, dass es sich selbst als der Körper und als das Universum projiziert. Der Körper hat ein Gehirn, was Teil der Projektion ist. Der Körper wird von Genen erschaffen. Als ihre Eltern von dem Picknick nach Hause kamen und sie als befruchtetes Ei empfangen wurden, dann hatte das eine Form. Aber die Erfahrung findet nicht in Form statt. Sie findet in einem formlosen, dimensionslosen Bewusstsein statt, das sie sind. Und wenn wir das erkennen, sehen wir, dass die Gene, die das Gehirn und den Körper erschaffen, und das Gehirn und der Körper werden dann anschließend durch die Erfahrung geformt, dass diese Gene eine Sammlung von Erfahrungen unserer Eltern und unserer Vorfahren sind, die zurückgehen bis zum Anbeginn des Lebens. Und all das ist also ein Beispiel für eine Tätigkeit im Bewusstsein. Und jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wissen, jede Sichtweise, jede persönliche Beziehung, jede soziale Interaktion, jede Umwelt, jeder Biss Schokolade oder was auch immer Sie Ihrem Körper zufügen, ob Sie nun genug Schlaf oder einen Mangel haben, Stress oder Mangel, all das reguliert unentwegt die Aktivität der Gene. Jetzt in diesem Moment atmen, essen, verdauen, Stoffwechsel, Ausscheidung, die Welt der sensorischen Erfahrungen hören, tasten, sehen, riechen, schmecken und dann unsere innere Welt von Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Erinnerungen, Vorstellungskraft, Kreativität, Erkenntnis, Intuition, Wissen, all das reguliert die Aktivität unserer Gene und des Gehirns, denn die neuronalen Netzwerke bestehen aus Proteinen, die wiederum von der DNA und der RNA gemacht werden, was im Prinzip die körpereigene Fabrik ist. Ihre RNA ist die Fabrik, in der der Körper gemeißelt und erzeugt wird. Also ja, wir sind nicht unsere Gene, wir sind nicht unser Gehirn, wir sind die Nutzer des Gehirns und auch die Nutzer unserer Gene, was letztlich eine Erfahrung ist. Und diese wurde zu Bewusstsein. Es sind Symbole, das Gehirn, der Körper, sogar der Geist sind Symbole unserer Art zu denken, zu fühlen, die Welt zu spüren. Die fünf Sinne, das ist alles wundervoll, wie das geschieht. Das ganze Universum ist an der Schöpfung von allem beteiligt, was passiert. Sowohl in ihrem Körper, in ihrem Geist und in ihrer Erfahrung der Welt. Sie sagen in Superbrain, dass das Leben allein nicht gut ist. Man muss darauf reagieren, als wäre es gut. Es geht darum, wie man die Dinge wahrnimmt. Wenn unsere vergangenen Erfahrungen und Konditionierungen, also durch die Linse färben, durch die wir die Welt sehen. Wie verändern wir diese Linse, wenn wir krank sind oder unser Resultat nicht glücklich sind? Jeder hat einen konditionierten Geist und das ist es, was eine Person zur Person macht. Sobald sie geboren werden, wird ihnen ein Name gegeben und eine Identität, eine Kultur, eine Religion, eine Nationalität. Es erzeugt im Grunde genommen eine fiktionale Identität aus einem Feld voller Möglichkeiten. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, erfährt es zunächst nur sich selbst hinsichtlich allem, was es sieht und hört und fühlt. Und dann kommen wir und sagen, das ist dein Name. Und plötzlich gibt es da eine Trennung zwischen Subjekt und Objekt, die künstlich ist. Es gibt kein Ich im Universum, weil Ich die Aktivität des Universums ist, aber als Resultat unserer Konditionierung, als Resultat unserer Eltern, unserer Ausbildung, unserer Religion oder Kultur oder Geschichte oder Ökonomie sein kann, erschaffen wir eine individuelle Identität. Und manche Menschen haben eine recht gute Konditionierung. Ihre Eltern sagen, du bist ein Geschenk des Universums, die göttliche Inkarnation in diesem Körper. Du wirst außerordentliche Dinge erreichen und wundervolle Dinge tun. Diese Art von Programmierung beeinflusst alles, von Gedanken zu Emotionen, zu Wahrnehmung, zu Biologie. Und wenn ein Kind also viel Aufmerksamkeit, Zuneigung, Wertschätzung, Akzeptanz, Liebe, Freude erfährt, erzeugt das eine Biologie, die selbstregulierend ist, homöostatisch und gesund. Und wenn ein Kind andererseits keine Akzeptanz, keine Zuneigung, Wertschätzung bekommt, dann erzeugt das ein Gefühl der Trennung oder Angst in dem Baby und was sich letztendlich vielleicht sogar in Form von Ärger oder Feindseligkeit oder Groll oder Kummer und Schuld oder Scham oder Depression ausdrückt. Und das erzeugt dann diese Trennung. Es ist schon fast ein Klischee. Auf der einen Seite ist Liebe, auf der anderen Seite ist Angst. Liebe bedeutet, mit dem Leben verbunden zu sein und Angst ist, sozusagen davon getrennt zu sein. Diese Angst, die die Grundlage all der dysfunktionalen Störungen ist, ist sozusagen diese Homöostase oder die Selbstregulierung, was wir dann Unwohlsein nennen, weil es im Unbehagen stattfindet. Aber dann wird es zur Krankheit. Und ich finde, dass immer mehr Beweise zeigen, dass die frühe Konditionierung, also noch bevor wir das Sprechen lernen, also Babys reagieren auf Körpersprache. Sie betrachten die Bewegungen der Augen, die Stimmlage, die Gesichtsausdrücke, Gesten und versuchen irgendwie herauszufinden, ob die Person liebevoll und freundlich ist, aber nicht mit Worten, sondern auf der Ebene der Gefühle. Das programmiert also ihr limbisches Gehirn, was das emotionale Gehirn ist. Und dieses limbische Gehirn ist mit dem endokrinen System verbunden, Hypothalamus, Hirnanhangsdrüse und den ganzen anderen Sachen, auch das Immunsystem. Emotionale Traumen sind also der Anfang von Krankheit und gehen zurück bis zu den frühesten Kindheitserinnerungen. Können wir das korrigieren? Ja, wir können das korrigieren. Zuallererst, indem wir Zeuge unserer eigenen Gedanken und Gefühle, Emotionen, Wahrnehmungen werden. Und nicht, indem man versucht, positiv zu sein, was ärgerlich ist. Positive Menschen sind zum Verzweifeln, weil sie so künstlich sind. Sondern indem wir lernen, uns selbst, unsere innere Welt zu betrachten, unsere Empfindungen, die Bilder und Gefühle und Gedanken. Und dann fragen sie sich, warum sie diese Glaubenssätze haben, die sie haben. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht würdig genug, ich bin nicht attraktiv genug, ich bin nicht was auch immer. All diese limitierenden Glaubenssätze sind Gedanken, die in ihr Bewusstsein programmiert wurden, bevor sie lernten, selbst zu denken. 99,9% der Menschen denken nicht selbst. Sie verwerten einfach nur die Gedanken anderer Menschen wieder, der ihre Kultur oder ihre Gesellschaft. Es ist eine Art Hypnose der sozialen Konditionierung. Es programmiert sie also auf sehr vorhersehbare Ergebnisse im Verhalten und Denken und letztlich sogar in der Biologie. Ich würde also sagen, 99% oder mehr der Menschen sind biologische Roboter, die entweder auf gute Dinge konditioniert wurden oder nicht so gute Dinge oder auf Leid oder was auch immer. Ich persönlich glaube also, dass es die ideale Situation wäre, dass sie weder auf gute noch auf schlechte Dinge konditioniert sind, sondern unabhängig davon sind. Sie kommen also zu einem tieferen Teil von sich selbst, was ein Feld der reinen Möglichkeiten ist. Unendliche Möglichkeiten, unendliche Kreativität, Liebe, Freude, Mitgefühl, Friede, Gleichmut. Und davon ausgehend können sie die Entscheidungen treffen, die für sie und ihr biologischen Systeme in dem Moment am passendsten sind. Wenn sie das planen müssen, ist das nur eine andere Art von Konditionierung und von Gedanken und Programmierungen und Stress und alledem. Es ist die richtige Entscheidung zum richtigen Moment für die richtige Situation, wie sie auftritt, ohne Widerstand, ohne Erwartung, ohne Reue. Nur dieser Moment, genau wie er ist. Und sie können das in diesem Moment programmieren, wie sie es wollen. Um zu dieser tieferen Ebene von sich selbst zu gelangen, ist ein Hilfsmittel Meditation. Richtig, es gibt viele Arten von Meditation. Es gibt Meditationen, die Selbstbetrachtung beinhalten. Sie sitzen also da, ganz still. Und dann fragen sie sich selbst, wer bin ich? Und sie kennen die Antwort nicht. Aber wenn sie weiterfragen und bei dieser Frage verweilen, erkennen sie, dass das, was sie sind, keinen Namen und keine Form hat. Es ist nur Bewusstsein. Es gibt auch andere Arten von Selbstbetrachtung. Wer bin ich? Denn die meisten Menschen gehen durchs Leben, tun Dinge und wissen eigentlich nicht, warum sie das tun. Sei es, das Geld zu verdienen oder irgendwie zu handeln oder ein schönes Haus zu kaufen oder eine Yacht vielleicht. Sie wissen eigentlich nicht, warum sie das tun. Sie tun es, weil andere Menschen es tun. Es ist eine Art Wettkampf der Angleichung. Wie kann ich mich besser anpassen als mein Nachbar vielleicht? Ja, das sind sie wieder, dieser biologische Roboter. Sie müssen also fragen, warum sie wollen, was sie wollen. Was ist der wahre Sinn? Und das bringt sie dann auch zur dritten Frage. Wofür bin ich dankbar? Und ja, die vierte Frage, was ist meine Bestimmung? Sie glauben nicht, dass sie auf die Welt gekommen sind, um eine Yacht oder ein Privatflugzeug zu kaufen. Dass das ihr Vermächtnis sein wird. Sie sind auf die Welt gekommen, um herauszufinden, wer sie eigentlich sind. Selbstbeobachtung ist eine gute Art also der Meditation. Und es gibt auch Formen der Meditation, die man Selbsthinterfragung nennt. Dabei stellen sie zum Beispiel ihre Glaubenssätze in Frage. Jeder Glaubenssatz ist ein Gedanke. Glaubenssätze sind Verschleierungen für Unsicherheiten. Sei es, dass ihr Glaube an Gott oder Engel ist oder durchschauen das alle, sei es, sie glauben an Elektrizität oder woran auch immer, an das Mikrofon. Glauben sie an Schwerkraft oder wenn es Gott wirklich gibt oder irgendwas anderes real ist, dann braucht es keinen Glauben. Es braucht Erfahrung und es braucht Wissen. Sie müssen also jeden Glauben hinterfragen, einschließlich des Glaubens, dass sie ein Körper oder ein Geist oder eine Persönlichkeit sind. Sie müssen das hinterfragen. Das ist also eine andere Art der Meditation. Eine dritte Art der Meditation ist, was heutzutage Achtsamkeit, also Mindfulness genannt wird, was ein furchtbares Wort ist, weil sie nicht ihren Verstand oder ihren Mind benutzen. Die Wahrnehmung eines Gedankens ist kein Gedanke, also Wahrnehmung ihres Körpers, Wahrnehmung des inneren Körpers. Das sind yogische Techniken, um sich bewusst zu sein, ohne jegliche Label, ohne Urteile, ohne Bewertung oder Analysen, sich einfach bewusst zu sein. Sie können also Körperbewusstsein üben. Sie können das Bewusstsein des inneren Körpers, ihr Bewusstsein ihres Herzens, ihrer Leber, ihrer Nieren, das können Sie alles spüren. Und das ist etwas, das in der yogischen Tradition Paramahamsa genannt wird. Im Deutschen würden wir Introspektion sagen. Wahrnehmung ist, wenn ich die Welt wahrnehme. Interzeption ist das, was ich wahrnehme, was im Innen passiert. Und dann gibt es das Bewusstsein des mentalen Raums und Gedanken und Gefühle und Emotionen oder Vorstellungen. Nicht die Vorstellung dessen, was Bewusstsein ist, sondern dessen, was ich mir vorstelle. Bewusstsein des Wissens, Bewusstseins meiner Beziehungen, meiner persönlichen Beziehungen, soziale Beziehungen, die Beziehung mit der Umwelt, die Beziehung mit dem Universum. Und dann gibt es die sogenannte Transzendenz. Und dafür nutzt man dann normalerweise eine Technik wie ein Mantra. Und das zu tun hier zusätzlich zu anderen Dingen, die ich erwähnt habe. Und das Mantra ist eine Art Geräusch, das gegen ihre Gedanken antritt und sie letztendlich in einen Zustand versetzt, in dem es keine Gedanken und kein Mantra gibt. Dann bleibt ihnen nur noch das Bewusstsein selbst, was reines Bewusstsein genannt wird. Wenn wir diese Techniken also ausführen, dann kommen wir Stück für Stück mit unserem Kern oder unserem Kernbewusstsein in Verbindung, was in spirituellen Traditionen oft die Seele genannt wird. Aber auch hier erzeugt das Wort Seele wieder Erwartungen in den Köpfen der Menschen. Sie denken, dass da ein Geist im Körper lebt, aber da ist kein Geist. Es ist lediglich grundlegendes Bewusstsein, ohne dass es keine Erfahrung der Welt, des Körpers, des Geistes oder von irgendetwas geben würde. Wir brauchen Bewusstsein, um etwas zu erfahren. Also Achtsamkeit, Bewusstsein, Geist, Seele. Nochmal, Geist und Seele sind aufgeladene Wörter. Gott ist ein aufgeladenes Wort, weil die Menschen so viel reininterpretiert haben. Das Beste ist also einfach den Kern oder das Kernbewusstsein zu sagen. Es ist ein dimensionsloses Bewusstsein, in dem alle Erfahrungen stattfinden, in dem alle Erfahrungen bekannt sind und aus dem alle Erfahrungen entstehen. Und wenn Sie das verstehen, erkennen Sie, dass das alles ist, was es gibt. Es gibt das Bewusstsein und seine Handlungen oder modifizierten Formen der Bewegungen oder Erregungen, die wir das Geist-Körper-Universum nennen. Auf dieser Ebene sind Sie der Schöpfer von allem, das Sie erfahren. Es gibt keinen Grund, sich über Heilung oder Krankheit oder all diese Konzepte zu sorgen. Das sind alles Konzepte, weil der Körper selbst ein Konzept ist. Wenn Sie auf diese Ebene kommen, ist der allumfassende Vorteil da. Meditation hat physiologische Vorteile. Ja, wenn Ihr Körper eine Projektion ist, dann können Sie den Film aufwerten. Die Illusionen sozusagen aufwerten. Aber ja, sie können physiologische Vorteile daraus ziehen, was bedeutet, dass sie eine bessere Erfahrung der Projektion des Bewusstseins haben können, was wir den Geist und Körper nennen. Lassen Sie uns über das Mikrobiom sprechen. Okay, gehen wir zurück an den Anfang. Ja, die Eltern haben sich verliebt, es lag da dieser Schleier von Begierde in ihren Augen und das Ergebnis ist ein befruchtetes Ei. Das ist eine einzelne Zelle und diese Zelle teilt sich etwa 50 Mal und plötzlich sind sie ein Baby, das aus 100 Billionen Zellen besteht. Und das ist mehr als all die Sterne in der Milchstraße. Und sie kommen alle von dieser einen Zelle, aus der zwei, dann vier wurden, etc. Und dieser Prozess heißt Morphogenese und Differenzierung. Morphogenese bedeutet Gestaltwerdung und Differenzierung, wie wurde aus einer Zelle all die Zellen, Augen, Nase, Fingernägel, Genitalien, Haarfollikel, Leber, Nieren, Milz, alles aus einer Zelle. Diese eine Zelle hat sich also differenziert. Sie hat sich nicht geteilt, sie hat sich differenziert. Aus einer wurden viele, aber sie sind alle mit der Quelle verbunden, die aus 23.000 Genen entstand, die sie zur Hälfte von ihrer Mutter und zur Hälfte von ihrem Vater bekommen haben. Was ist ein Gen? Ein Gen ist ein Abschnitt der DNA. Die Menschen haben das Wort DNA schon oft gehört. Jeder spricht über DNA. Und DNA steht für Desoxyribonukleinsäure und besteht im Grunde aus vier Stoffen: Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin. Abgekürzt sagen wir A, T, C und G. Das ist das Alphabet des Lebens. Es ist egal, ob die Lebensform eine Banane oder ein Moskito oder ein Nilpferd oder ein Krokodil oder ein Mensch ist. Nur vier Buchstaben. Im Englischen nutzen wir 26 Buchstaben, aber das Leben nutzt vier Buchstaben. Das ist DNS und sie liegt in 46 Chromosomen, die zu dem befruchteten Ei gehören. Ein Gen ist also ein Abschnitt der DNS. Ein Abschnitt der DNS. Stellen Sie sich Ihre Chromosomen wie eine Art Wendeltreppe vor. So betrachten die Menschen die DNS. Und an dieser Wendeltreppe sind Stufen, sagen wir. Das sind die DNS-Moleküle. Aber der Abschnitt dieser Treppe, die für eine vererbte Einheit kodiert, also Sie haben also ein Gen für blonde Haare beispielsweise, Sie haben ein Gen für blaue Augen, manche Menschen haben ein Gen für die Nase, die Napoleon hatte, solche Dinge halt. Ein Gen ist also ein DNS-Abschnitt. Ihr Körper ist aber nicht nur dieses oder jenes Gen. Ihr Körper ist eine Symphonie oder ein Orchester oder eine Geschichte, die aus diesen Worten erschaffen wird. Das Wort wird also sozusagen zu Fleisch. Das sind also 23.000 Gene, die Sie von Ihren Eltern bekommen haben. Wenn Sie dann rauskommen, vorausgesetzt, dass Sie nicht durch einen Kaiserschnitt auf die Welt kommen, was nur an Wochentagen passiert, weil die Ärzte am Wochenende Golf spielen, aber wenn Sie nicht durch einen Kaiserschnitt auf die Welt kommen, atmen und inhalieren Sie bei der Geburt sozusagen die vaginalen Sekrete Ihrer Mutter. Und das nennt sich vertikale Transmission des Mikrobioms. Denn in diesen Sekreten finden sich etwa 2000 verschiedene Bakterienarten. Und wenn Sie die Anzahl der Gene zählen, sind es 2,2 Millionen Gene. Ihre Eltern haben Ihnen also 23.000 Gene mitgegeben. Aber bei Ihrer Geburt haben Sie 2,2 Millionen Gene erworben, die im Grunde die Bakterien der Mutter Erde sind, vorausgesetzt, dass Mutter Erde nicht mit Antibiotika oder Steroiden oder chemischen Stoffen und Pestiziden verseucht war. Aber theoretisch hat Ihnen Ihre Mutter 2,2 Millionen Gene mitgegeben. Das nennt sich die vertikale Transmission des Mikrobioms. Es ist in ihrer Haut, weil sie in diese Sekrete gehüllt waren, die sie geschluckt haben, die sie eingeatmet haben. Nun sind sie also auf der Welt mit 23.000 Genen von ihren Eltern und 2,2 Millionen Genen und dann kommen mehr Gene durch die Interaktion mit den Eltern, den Geschwistern, durch das Schmusen und Kuscheln und Berühren und Küsse und Abschlecken und Stillen. Es findet also eine Interaktion zwischen dem Genom und diesem Mikrobiom statt und natürlich der Erfahrung des Lebens. Und das erzeugt eine dritte Struktur, einen Satz von Proteinen namens Epigenom, was dann die Aktivität der Gene reguliert. Was wir in unserem Buch Supergene nennen, ist die integrierte Aktivität der Gene von ihren Eltern, des Mikrobioms, was also ihr wahres Selbst ist, weil sie im Prinzip nur ein paar menschliche Zellen sind, die sich an das Bakterienkolonie dranhängen. Und das ist das Epigenom, also das Resultat, was daraus entstand. Und diese drei interagieren miteinander. Nach dem, was wir lernen, scheint es, dass die fünf Dinge, die das erschaffen, was sie vielleicht ganzheitliche Integration nennen, Schlaf, Meditation und Stressmanagement, Bewegung, aber mehr diese Art von Bewegungen von Geist-Körper-Koordination beinhalten, also beispielsweise Yoga oder die sogenannten Yoga-Asanas. Das Wort Asana bedeutet Sitz des Bewusstseins. Jede Asana stimuliert also verschiedene Nerven, die zu unterschiedlichen Organen des Körpers führen. Ein Sonnengruß stimuliert beispielsweise den Vagusnerv, der vom Gehirn zu den Stimmbändern geht, Gesichtsausdrücke beeinflusst, das Atmen, das Herz und dann all die Organe im Körper. Und diese Art von Geist-Körper-Koordination, Vagusstimulierung, beeinflusst alles, das Mikrobiom, die Bioregulation, die Herzfrequenz, Variabilität und so weiter. Und die dritte Sache ist also Bewegung, was die Selbstregulierung beeinflusst, die Integration zwischen dem Genom, dem Epigenom und dem Mikrobiom. Und die vierte Sache ist Atmen. Die meisten Menschen atmen nicht richtig, weil sie nicht präsent sind. Wenn sie präsent sind, hat ihre Atmung eine ganz bestimmte Qualität. Natürlich gibt es den yogischen Traditionen hunderte von Atemtechniken. Manche davon lernen die Menschen in Yoga-Studios, wenn ihnen die Ujjayi-Atmung beigebracht wird oder die Anuloma-Viloma oder die Blasebalg-Atmung. Sie haben alle sehr tiefgreifende Effekte auf die viszeralen Nerven, die zu verschiedenen Teilen ihres Körpers laufen. Ich habe gesagt, das erste ist Schlaf, die zweite Sache ist Meditation und Stressmanagement, die dritte Sache ist Yoga, Atmen und Bewegung, das vierte sind die Emotionen. Je mehr ihre Emotionen sie mit dem Leben verbinden, also die östlichen Weisheitstraditionen nennen das göttliche Emotionen, Liebe, Mitgefühl, Freude, Gleichmut, das ist die sogenannte Selbstregulierung. Die anderen, die ich erwähnt habe, sind Schuld, Scham, Depression, Wut, Verbitterung, Kummer, Feindseligkeit. Die sind alle Stören. Und die letzte Sache ist Essen. Wenn Ihre Nahrung also mit Antibiotika oder Steroiden oder Hormonen oder Pestiziden verseucht ist, das sind Erdölerzeugnisse, dasselbe, was auf den Schlachtfeldern von Vietnam genutzt wurde. Agent Orange beispielsweise, Essen fabriziert, raffiniert, verarbeitet mit all diesem Müll, dann wird das Mikrobiom abgetötet und das Mikrobiom sendet Botschaften durch Stoffwechselprodukte an ihr Genom, die dann sagen, hey, hier findet ein Krieg statt, und dann reagieren ihre Gene, als gäbe es Krieg, und das Resultat daraus sind Entzündungen. Und die Entzündungen bringt dann das Epigenom durcheinander, was zu mehr Entzündungen führt. Es ist, als würden sie ein paar Terroristen töten und dabei eine Menge Kollateralschäden anrichten. Die Terroristen sagen den gesunden Kerlen, diese Leute bringen uns um, tritt uns bei. Und der Terrorismus verstärkt sich und das ist die Krankheit. Auf einer sehr einfachen Ebene, Schlaf, Meditation, Bewegung, Atmung etc., Emotionen und Essen. Es ist nicht wirklich so schwierig, all diese Dinge zu tun, aber die Wissenschaft ist sehr aufregend. Wenn wir körperliche Schmerzen haben und an einer Krankheit leiden oder in der tiefen Angst gefangen sind, wie lenken wir unsere Aufmerksamkeit um? Ja, es gibt körperliche Schmerzen aufgrund von Entzündungen oder Verletzungen oder Krankheit. Dieser körperliche Schmerz erfordert es, dass sie ihre Wahrnehmung auf den Schmerz lenken. Wenn sie sich dann ihm widersetzen, dann wird es nur schlimmer. Sie lenken also ihre Wahrnehmung auf ihn. Es gibt ein Gedicht von Rumi, die Heilung des Schmerzes liegt im Schmerz. Sie lenken also so viel Wahrnehmung darauf, ohne ihn zu verurteilen, ohne zu sagen, oh, das ist schmerzhaft, das tut weh. Das ist nicht Wahrnehmung, das ist ein Gedanke. Aber da Wahrnehmung Bewusstsein ist und Bewusstsein Selbstregulierung ist, ist es bei körperlichen Schmerzen tatsächlich das Beste, ihre Wahrnehmung darauf zu lenken, ohne etwas zu tun, sogar ohne Absicht. Einfach reine Wahrnehmung. Das ist also die eine Sache, die Sie tun sollen, wenn Sie körperliche Schmerzen haben. Die andere Sache, die Sie tun können, ist Meditation bis zum Punkt der Transzendenz. Das ist der Punkt, zumindest so wie wir es lehren, an dem es kein Mantra und keinen Gedanken gibt. Es gibt einfach nur Bewusstsein, Transzendenz. Das sind keine Schmerzen, wenn sie transzendiert sind. Schmerz ist in der Welt der Raumzeit und Kausalität, und in der Transzendenz gehen wir darüber hinaus. Das tun sie also bei körperlichen Schmerzen. Und natürlich behandeln sie die darunterliegende Krankheit, aber es gibt eine andere Art von Schmerz, die die Menschen Leiden nennen, das meines Wissens nach nicht bei anderen Tieren auftritt. Warum hat meine Freundin nicht zurückgerufen? Oder eine lächerliche Sache dieser Art. Ein Gedanke. Menschliches Leiden ist anders als das Leiden beispielsweise anderer Tiere oder anderer fühlender Wesen. Wir hinterfragen gern alles von: Warum müssen wir alt werden? Viele Menschen machen sich Sorgen ums Älterwerden, und dann altern sie sogar noch schneller, ungeachtet all der Dinge, die sie ihrem Körper zufügen, um das zu verhindern. Und die Angst vor Altersschwäche, die Angst vor Ablehnung, die große Angst auch vor dem Tod zum Beispiel. Menschen haben also etwas, das existenzielles Leiden genannt wird. Das geht über den körperlichen Schmerz hinaus. Es kann körperliche Schmerzen verursachen, aber die darunterliegende Sache ist ein Leiden, das vom Unwissen über die Realität rührt. Und in den östlichen Weisheitstraditionen sagt man, dass es das Unwissen darüber ist, oder das Festhalten dessen, was nicht gehalten werden kann. Keine Erfahrung kann festgehalten werden. Warum? Weil Erfahrung laut Definition einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Diese Erfahrung, die wir haben, wird zu Ende gehen, ja? Das schöne Hawaii hier wird in einer Woche zu Ende sein. Die Erfahrung, die Sie als Teenager gemacht haben, ist vorbei. Sie können nicht daran festhalten. Sie können eigentlich an gar nichts festhalten, aber die Menschen versuchen es dennoch. Und dann leiden sie, weil sie an einer Aktivität festhalten. Sie halten an einem Verb fest. Sie denken, dass es ein Nomen ist, aber es ist ein Verb. Eine Aktivität kann nicht festgehalten werden. Es ist, als würde man versuchen, an einer Brise oder an einem Atem festzuhalten. Sie werden ersticken. Das ist also die zweite Ursache. Die erste ist, nicht zu wissen, wer sie sind, und die zweite ist, nach dem zu greifen, es zu umklammern, es festzuhalten, was nicht existiert. Es ist nicht dauerhaft. Und die dritte Angst ist die vor Vergänglichkeit, die daraus entsteht. Und die vierte ist es, mit sich selbst und bedingten fiktionalen Identitäten sich zu identifizieren, die sich das Ego nennen. Und die fünfte ist die Angst vor dem Tod. Das sind die grundlegenden Ursachen für menschliches Leid. Und das einzige Hilfsmittel dafür ist, ihre wahre Identität zu finden, die nicht in Raum und Zeit liegt, die wir nochmal in Ermangelung eines besseren Wortes ihre Seele nennen. Wenn sie also ihrer Seele enthalten sind, aber wenn sie sich wieder mit ihrem Kern verbinden, können sie die Erfahrung machen, die Erfahrung genießen und zur selben Zeit nicht durch sie gebunden sein. Durch die Erfahrung gebunden zu sein, heißt nochmal in östlichen Weisheiten durch Karma gebunden sein. Und durch Karma gebunden zu sein ist Leid. Unabhängig von Karma zu sein ist Kreativität. Das Gegenteil von Karma ist also Kreativität. Und das ist die ultimative Heilung. Es gibt also körperliche Heilung, psychologische, emotionale Heilung, und letztlich ist Heilung die Rückkehr der Erinnerung an die Ganzheit oder an das, was wir wirklich sind. Gesundheit, Heilung, Ganzheit, Heiligkeit, alle dasselbe Wort. Ich mag es, wenn Sie darüber sprechen, wie wir jeden Tag neue Zellen haben, neue Organe, Körperteile, alle paar Wochen, Monate. Ist es also unser Geist, der an der Krankheit festhält? Gut, okay, wenn Sie daran denken, dass unser Körper eine Aktivität ist. Es gibt eigentlich nur Aktivitäten im Universum. Nichts steht still, außer vielleicht ein Museum, aber selbst Museen gehen nach einer Weile weg. Es gab tolle Museen, die es jetzt nicht mehr gibt. Aber außer sie sind ein mumifizierter Körper, solange sie Teil des lebenden Universums sind, ist alles Aktivität, also wie ein Fluss, und er sieht gleich aus, ist aber nicht derselbe. Heraklit, der griechische Philosoph, sagte, niemand kann zweimal in denselben Fluss steigen, denn es ist ein neuer Mensch und es ist ein neuer Fluss. Und ebenso können sie nicht zweimal in denselben Körper kommen, ihr wahres Ich, weil sie in jedem Moment essen, atmen, verdauen, metabolisieren, die Welt erfahren, atmen, einatmen, ausatmen, denken. Ihr Körper ist eine andauernde Aktivität. Und sie werden also nie denselben Körper haben, den sie vor einer Weile hatten. Letztes Mal, als ich nach Hawaii kam, brachte ich denselben Koffer, aber nicht denselben Körper. Es war ein anderer Körper, wiederverwertet. Mein Koffer hat eine längere Haltbarkeit. Je nach Ebene, die Sie betrachten wollen, ist Ihr Körper also an oder aus, was bedeutet, dass er geboren wird und stirbt. Je nachdem, welchen Maßstab Sie ansetzen, der Maßstab der subatomaren Partikel springt an. Und er springt aus in Lichtgeschwindigkeit, sagen wir. Ich schaue also hierhin und schaue dahin und sie sind eine andere. Auf der Ebene der Moleküle und Atome geht es länger. Ihre Magenzellen regenerieren sich alle 5 Tage beispielsweise. Sie haben alle 5 Tage neue Magenzellen. Sie haben einmal im Monat eine neue Haut. Die alte ist tot. Außer sie haben Krokodilhaut und in diesem Fall dauert die Wiederverwertung länger. Der Recyclinggrad ist also unterschiedlich in verschiedenen Teilen des Körpers. Ihr Skelett erneuert sich alle 3 Monate. Selbst DNA, was eine Erinnerung von Millionen von Jahren evolutionärer Zeit ist, das eigentliche Rohmaterial der DNS ist Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, die von einem Stern einer Galaxie kamen, das Zeug erneuert sich alle 6 Wochen. Und innerhalb eines Jahres haben sich 98% ihres Körpers erneuert. Da sagen Sie vielleicht, warum sieht das dann gleich aus wie das Modell vom letzten Jahr? Ja, erstens tut es das nicht, wenn Sie genau hinschauen. Dies ist ein bisschen älter als das Modell vom letzten Jahr. Außer Sie praktizieren Transzendenz, dann könnte dieses sogar jünger aussehen als das letztjährige Modell. Was sich eigentlich erneuert, ist Erinnerung. Karma. Oder wir könnten auch Konditionierung sagen. Denn das ist es, was Karma ist. Es ist die konditionierten Geist. Es erneuert sich also. Die Magenzellen sind alle 5 Tage neu. Aber sie erinnern sich daran, wie sie Salzsäure machen. Okay? Also DNS, die Zellen werden alle 6 Wochen erneuert. Aber sie erinnern sich an die ganze Geschichte des Lebens. Selbst ihr Skelett erneuert sich alle 3 Monate. Was bedeutet also Erinnerung? Erinnerung, wo liegt die Erinnerung? Im Bewusstsein. Und viele der Erinnerungen sind konditionierte Erinnerungen. Mit 45 beispielsweise sollte man in den Wechseljahren sein. Mit 65 sollte man nach Florida gehen und mit Katheter in einem Pflegeheim landen oder irgendwas in der Art. Das ist alles konditionierter Geist, der erneuert wird. Und viele Menschen, wenn sie mich so reden hören, denken, dass es exzentrisch ist, aber es stimmt tatsächlich, wenn sie ihren Körper verändern wollen, selbst die physische Erscheinung ihres Körpers, dann müssen sie auf die Ebene hinübergehen, die über die Erinnerung hinausgeht, denn Erinnerung kann nicht gelöscht werden. Wenn Erinnerungen im Bewusstsein liegt und Bewusstsein formlos und dimensionslos ist, dann kann Erinnerung nicht gelöscht werden. Was sie aber tun können, ist zu der Ebene gehen, die jenseits der Erinnerung liegt. Und dann können sie neue Erinnerungen einfügen. In Hawaii zu sein, eine gute Zeit zu haben, sich zu verlieben. All diese Erinnerungen, Musik oder Gedichte zu hören oder zu tanzen etc. Irgendwas, das eine Erinnerung erzeugt, die mehr im Vordergrund steht. Dann sind die traumatischen Erinnerungen weniger im Vordergrund. Sie sind da, aber sie werden von den fröhlichen Erinnerungen überschattet. Und dann haben sie die Möglichkeit, ihren Körper neu zu erfinden. Sie erfinden ihren Körper neu, indem ihre Seele wieder aufleben lassen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ein geliebter Mensch zu Ihnen käme und sagte, mein Arzt hat mir gesagt, dass ich eine tödliche Krankheit habe, ich habe Krebs im Endstadium oder was auch immer, wie würden Sie ihn begleiten? Ja, ich sage meinen Patienten, glauben Sie die Diagnose, wenn sie validiert wurde. Wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie Krebs haben oder dieses oder jenes, sollten Sie zuhören und vielleicht eine zweite oder dritte Meinung einholen. Wenn es validiert wurde, dann haben Sie es. Glauben Sie also der Diagnose. Nun können Sie etwas dagegen tun, aber glauben Sie nicht der Prognose. Eine Prognose ist, wenn jemand sagt, dass Sie noch 3 Monate zu leben haben oder 60% des Menschen innerhalb von 6 Monaten sterben. Das ist, als würden Sie die Temperatur ansagen. Auf Basis der Durchschnittstemperatur des Jahres in New York City ist die Durchschnittstemperatur 24 Grad. Das sagt mir nicht, wie die Temperatur jetzt gerade ist. Oder wenn Sie aus Honolulu kommen und Ihr Einkommen 100.000 beträgt, aber das Durchschnittseinkommen 60.000 Dollar sind. Es gibt nicht wirklich eine Korrelation. Es kann also niemand Ihre Prognose vorhersagen. Das ist erstens. Warum also nicht die beste Prognose wählen, die Sie haben? Und zweitens, erkennen Sie die Tatsache, die ich vorher erwähnt habe. Nur 5% der Krankheiten, die mit Genmutationen zusammenhängen, sind nach aktuellem Wissensstand penetrant. Das bedeutet, dass Sie in 95% der Fälle etwas tun können, das den Ausgang Ihrer Krankheit wirklich verändern könnte. Sie haben daran teil. Ich würde also sagen, finden Sie erstens mehr über das heraus, was Sie haben, als Ihr Arzt. Machen Sie eine Google-Suche, schauen Sie in der National Bibliothek von Medicine nach und suchen Sie bei PubMed oder nehmen Sie alles auf, was es gibt. Und manches davon ist glaubwürdig, manches nicht. Aber Sie werden intuitiv wissen, was für Sie Sinn macht. Und dann erkunden Sie alles. Geist-Körper-Medizin, spirituelle Heilung, die Welt der Kräuter, Ernährung und Essen und Medikamente, Umwelt. All die Dinge, die eine Lebenserfahrung erzeugen. Und gleichzeitig nutzen Sie in akuten Fällen der Krankheit das, was wir mechanische Medizin nennen. Wenn Sie eine Infektion haben und viele schädliche Bakterien haben, wenn Sie eine Lungenentzündung haben, könnten Sie das Antibiotikum über den Berg bringen. Aber es wird natürlich nicht Ihre Neigung zu Infektionen beeinflussen. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es wiederbekommen oder es nicht wiederbekommen. Medizin ist also nützlich. Pharmazeutische Medizin, therapeutische Eingriffe, Operationen und so weiter sind nützlich. Ich würde sagen 5% oder vielleicht 10% bei akuten Krankheiten. Andererseits, wenn Sie chronische Krankheiten haben, egal ob Krebs, Herzerkrankungen, tödliche Krankheiten, nutzen Sie einen ganzheitlichen Ansatz, was bedeutet, alles von Geist, Körper, Emotionen, Beziehungen, sensorische Erfahrungen, Hören, Fühlen, Sehen, all diese Sinne sind Fenster zu Ihrer inneren Apotheke. Aromatherapie oder Musiktherapie, Geräuschtherapie beispielsweise, Energieheilung, sogar Heilung aus der Entfernung. Denn das hat eine Grundlage im Bewusstsein. Therapeutische Berührung, Reiki, Hypnose, Meditation. Also die ganze Bandbreite von allem, das Ihre Erfahrung des Geistes, des Körpers, der Emotionen beeinflusst, inklusive Beziehungen, auch guter Schlaf. Also glauben Sie nicht der Prognose. Wir alle sehen Supraremissionen, auch bei Herzerkrankung habe ich sie gesehen oder bei anderen Krankheiten. Und zum Schluss gehen Sie über die Angst vor dem Tod hinaus, denn das passiert eine Erfahrung, nicht Ihnen. Musik